Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der letzten Folge aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Marianne ist nicht fit, sie leidet unter ihrer Chemotherapie. Trotz ihres ursprünglichen Fluchtreflexes ist Ida auf Rügen geblieben und kümmert sich jetzt um Marianne. Ida hat wieder angefangen zu schreiben, was sie lange Zeit wegen ihrer Lebensumstände und ihres emotionalen Chaos nicht konnte. Weil Marianne das Kapitel lesen möchte, lässt Ida es drucken und binden. Und als Tilda fragt, ob sie mitkommt, um mit Viktor und ihr die Wohnung der Mutter auszuräumen, lehnt sie ab. Denn Marianne geht es nicht gut und sie will Marianne und Knut nicht alleine lassen. Hören Sie noch einmal Maximiliane Hecke mit dem Schluss des Romans.
Nach dem Abdecken des Frühstückstischs legt sich Marianne aufs Sofa. Ich habe sie noch nie auf dem Sofa liegen sehen. Sie sitzt immer nur, auch beim Fernsehschauen sitzt sie ganz aufrecht. Hinfläzen kommt für die ehemalige Grundschulrektorin natürlich nicht in Frage. Ich setze mich aufrecht in den Sessel gegenüber von ihr und schaue aus dem Fenster hinter ihr. Tilda und Viktor sind jetzt im Auto. Ich frage mich, ob sie die Kleinen mitnehmen. Eher nicht, die sind bestimmt bei Freunden, die ich nicht kenne. Familie in der Nähe, die auf die Kleinen aufpassen könnte, gibt es ja nicht. Nur mich gibt es. Und mir würde ich wirklich keine Aufsichtspflicht übertragen. Ich wünschte, man könnte mir die Aufsichtspflicht übertragen. Und ich wünschte, ich würde mehr teilhaben an Nikos und Vanas Aufwachsen. Aber das Leben ist ja schließlich kein Wunschkonzert. Draußen scheint die Sonne und der Himmel leuchtet stahlblau. Der Strand beginnt sich wahrscheinlich jetzt gerade zu füllen. Die glücklichen, intakten Familien bauen ihre Lager mit ihren Strandmuscheln, Kühlboxen und dem ganzen anderen Mist auf, der zu einem Strandtag einer glücklichen, intakten Familie dazugehört, und cremen ihre Kinder mit viel zu viel 50er Sonnencreme ein, weil Sonne krebserregend ist. Und wie Ölsardinen liegen die älteren, nackten Senioren im Sand und ölen sich ein, um immer brauner zu werden, obwohl Sonne krebserregend ist. Während ich mich frage, wer noch so am Strand abhängt, fragt Marianne, die blass und erkältet ist und nicht mit Ölsardinen im Sand liegt, sondern mit Krebs auf dem Sofa, ausgerechnet mich, was los ist. Ich? Nichts? Wieso? Marianne, du bist heute so still. Bauchweh. Soll ich dir ein Kirschkernkissen warm machen? Ach, Marianne. Ich koch dir mal einen Tee. Wir haben noch Magenfeintee. Der schmeckt nicht so gut, ist aber gut gegen Bauchschmerzen. Nein, du kochst mir keinen Tee. Ich koch dir den Halswärmer-Tee. Ich habe keine Bauchschmerzen. Zumindest nicht direkt. Als Marianne auf dem Sofa NDR 2 hört, beschließe ich, Bad, Esszimmer und Küche zu putzen, auch wenn alles sehr sauber ist. In der Küche räume ich alle Schränke aus, wische sie aus und verschaffe mir einen Überblick über Gerätschaften und Lebensmittel, insofern ich hier ja ein bisschen mehr den Kochlöffel in die Hand nehmen könnte. Für eine Hühnersuppe fehlen leider die meisten Zutaten, aber ich kann ja nach dem Putzen schnell zum Supermarkt radeln. Ich? Darf ich auch euer Schlafzimmer putzen? Ida, du musst hier wirklich nicht putzen, sagt sie zum Gefühl 22. Mal. Ich will aber, und das macht mir Spaß. Es lenkt ab und ist sinnvoller, als grübelnd aus dem Fenster zu schauen. Darf ich euer Bett neu beziehen? Das habe ich erst vor einer Woche bezogen. Wenn man einen Infekt hat, soll man es alle 2 bis 3 Tage neu beziehen. Also, darf ich? Ja, natürlich darfst du. Danke. Ich suche Marianne und Knut rosafarbene, mit Blumen bedruckte Bettwäsche aus, um ein bisschen mehr Farbe in das Schlafzimmer zu bringen. Am Schluss putze ich mein Zimmer, wasche auch meine Bettwäsche und entscheide mich für hellblaue, mit Schmetterlingen bedruckte. Erschöpft von dem Putzmarathon, lasse ich mich mit dem Rücken auf die Schmetterlinge fallen, ohne sie zu töten, und schließe kurz die Augen. Ich springe auf, als mich die Klingel aufweckt, und frage mich, wie lange ich geschlafen habe. Das passiert mir nie. Mittagsschlaf mache ich grundsätzlich keinen. Als Tilda das mal einführen wollte, weil sie gehört hatte, dass andere Kinder das machten und das gut sei, weigerte ich mich, die Augen zu schließen. Ich wusste gar nicht, dass man mittags schlafen kann. Bitte nicht Bofrost oder Postbote, bitte live, bete ich, während ich zur Tür renne, reiße sie auf. Und da steht live. Wieder mit einer Marmelade. Ich? Erdbeere, Vanille? Live? Nein, Brombeere. Mit Vanille? Ein bisschen. Live gibt mir die Marmelade und einen Kuss und ich freue mich über beides. In meinem Zimmer setzen wir uns auf die Schmetterlinge. Live fragt wie Marianne vorhin, was los sei, und ich antworte wie vorhin, nichts, wieso? Live legt seinen Zeigefinger zwischen meine Augenbrauen. Live, wenn dich was beschäftigt, hast du da immer eine Sorgenfalte. Oder Zornesfalte. Du siehst zornig aus. Ich versuche, mein Gesicht zu entspannen und die Falte wegzubügeln. Klappt aber nicht. Tilda und Viktor fahren heute runter und räumen die Wohnung leer. Und du bereust es, dass du nicht mitgefahren bist? Ich zucke mit den Schultern. Lass uns runterfahren. Keine Frage, also auch keine Entscheidung, die ich treffen muss. Ich sage, okay, wann? Jetzt? Okay. Ich frage Marianne noch schnell, ob das in Ordnung ist. Sie ist heute nicht so fit. Marianne liegt immer noch auf dem Sofa, aber jetzt schläft sie. Die Haare an der Schläfe sind feucht. Ich lege meine Hand auf ihre Stirn, die definitiv erhitzt ist. Live steht neben mir. Wir fahren nicht. Ihr geht's gar nicht gut. Ich glaube, sie hat sogar ein bisschen Fieber. Knut ist in der Robbe. Ich will sie nicht allein hier liegen lassen. Live? Okay. Dann kümmern wir uns heute um Marianne. Wir können deine Mutter ja ein anderes Mal besuchen. Sie rennt ja nicht weg. Ich lache auf und sage, ja, das tut sie wahrscheinlich nicht. Ich schreibe Live eine Liste, er geht einkaufen. Ich bleibe bei Marianne und lege ihr ein kühles, feuchtes Tuch auf die Stirn, koche noch eine Kanne Tee, obwohl von der Alten kaum etwas getrunken worden ist, und suche ein Fieberthermometer. Als ich mit Thermometer wiederkomme, sind Mariannes Augen offen und das nasse Tuch liegt auf dem Wohnzimmertisch. Marianne? Ich habe kein Fieber, ich bin einfach nur müde. Ich? Ah. Marianne öffnet den Mund, ohne Ah zu sagen. Das Fieberthermometer spricht. 37,7 Grad Celsius. Marianne? Hab ich doch gesagt. Ich? 37,7 ist leichtes Fieber. Marianne? Nein, 37,7 ist erhöhte Temperatur. Fieber ist erst ab 38,1. Ich schnipple Gemüse für die Hühnersuppe und überlege, wie ich Mariannes Verpflegung heute am besten organisiere. Die Hühnersuppe sollte optimalerweise mindestens 3 Stunden köcheln. Dann essen wir sie zum Abendessen und ich mache ihr jetzt schnell noch was anderes zum Mittag. Ich bereite Marianne gerade einen Teller mit Buttertoasties, Apfelscheiben, Karottenstiften und Salzstangen vor, als Live mit den Einkäufen klingelt. »Wo ist denn die Gartenschere?«, fragt er, während er die Tüten in die Küche trägt. »Ich? In der Garage, wieso?« Er stellt die Tüten auf die Ablage. Live? Ich schneide schnell den Rosenbusch zurecht. Mich stören da ein paar Zweige. Als ich Marianne den Teller hinstelle, setzt sie sich zum Glück wieder auf. Ich setze mich auf den Schaukelstuhl und schaukle. Hoffe, dass sie ein bisschen Appetit hat. Und bin erleichtert, als die Toastie-Hälften sehr schnell gegessen werden. Marianne? Ist Live weg? Ich? Nein, der schneidet irgendeinen Rosenbusch in deinem Vorgarten zurecht. Ihn stören da ein paar Zweige. Marianne? Süß. Sie isst auch die Apfelscheiben und ich greife mir die Ostsee-Zeitung, damit sie sich nicht so beobachtet fühlt. Sie hat heute noch gar nicht die Zeitung gelesen. Ich? Soll ich dir einen Artikel vorlesen oder klassische Musik anmachen? Marianne? Ich kann schon selbst lesen. Es ist nur eine leichte Erkältung, Ida. Und Nachwirkungen von der ersten Sitzung. Gut, ich kann dir ja trotzdem was vorlesen. Später, wenn du mir unbedingt was vorlesen willst. Sie lächelt mich an. Jetzt lese ich, glaube ich, lieber sowas. Sie nimmt einen Roman vom Wohnzimmertisch, den ich ihr vor dem Metastasenwalk empfohlen habe und der dummerweise sehr schlecht endet. Marianne? Und du kannst gern klassische Musik anmachen. Ich stehe auf, mache klassische Musik an, gehe in mein Zimmer, öffne den Kleiderschrank, ziehe den orangefarbenen Jutebeutel mit Marianne 1 heraus und bevor ich es mir anders überlegen kann, renne ich fast zurück ins Wohnzimmer. lege Marianne 1 auf den Wohnzimmertisch und flüchte danach kommentarlos zu Live nach draußen. Live telefoniert, in der linken Hand hält er mehrere Zweige und die Gartenschere. Live: Stell es kurz in die Mikrowelle. Ist im Kühlschrank, in der blauen Schüssel. Nein, nicht auf dem Herd. Wenn Marianne alles liest, braucht sie bestimmt eine halbe Stunde. Und ihr geht es besser. Also könnten wir einen kleinen Spaziergang machen. Live: Bis nachher, Opa. Ich: Machen wir einen kleinen Spaziergang? Hand in Hand laufen wir schweigend am Strand entlang. Und das ist schön. Ich: Was hast du deinem Opa vorgekocht? Live: Hühnerfrikassee. So wie fast jeden zweiten Tag. Er liebt Hühnerfrikassee. Apropos Hühnerfrikassee, du hast mir gar nichts zum Mittagessen angeboten. Sollen wir uns was holen? Pizza? Oder Kuchen? Wir holen Kuchen. 2 Stücke Bienenstich, 1 Stück Donauwelle, 1 Stück Mandarinen-Käseschnitte, 2 Hilda-Plätzchen, 1 Quarkstriezel, 1 Mini-Blaubeer-Zupfkuchen und 2 Brezeln für Marianne. Wie die junge Bäckerin die Stücke auf die weißen Pappunterlagen hebt, jeweils mit einer Folie dazwischen, dann die beiden vollen Teller in eine Papiertüte hüllt und wiederum in jeweils 2 Papiertragetaschen hebt, alles ganz vorsichtig und liebevoll, finde ich toll. Ich bestehe darauf, beide Tüten zu tragen, weil ich Angst habe, dass Live sie zu leichtfertig trägt. Er bekommt die Brezeln. Die Kaffeemühle mahlt, als wir durch die Tür treten. Auf dem Esstisch ein Teller, auf dem Prinzenrolle, Spritzgebäck und andere Kekse drapiert sind. 3 Tassen auf 3 Untertassen. Nicht das normale Papageien, sondern das schöne, weiß-goldene Geschirr. Marianne: Na, ihr beiden? Kaffee? Live: Na, von den Toten auferstanden? Marianne lacht laut auf und ich kann mich auch nicht beherrschen. Ich überlege, ob ich die Kuchenstücke auf einem Teller drapieren soll, um das Gesamtbild nicht zu zerstören, lasse sie aber auf dem Pappteller. Die Bäckerin hat das so liebevoll gemacht. Marianne hat wieder Farbe im Gesicht, Worte im Mund und dann auch noch ein Hilda-Plätzchen. Sie und Live führen wie üblich einen Insel-Talk und allmählich kenne ich ein paar Namen. Live erzählt, dass Robert, der Stiefvater von Jasper, anscheinend ein neues Bauprojekt von Ferienapartments in Angriff nimmt, woraufhin Marianne einen Rant loslässt, dass hier alles zugebaut wird und dass das wirklich schade ist wegen Natur und so. Ich finde das auch schade wegen Natur und so, aber ich freue mich vor allem, dass Marianne so leidenschaftlich und lebendig ihre Insel verteidigt. Immer wenn ich zu ihr schaue, haben wir Blickkontakt. Sie lächelt leicht und scheint mir mit ihrem Blick irgendwas sagen zu wollen, aber ich weiß nicht was. Irgendwann fragt sie dann Live, ob er den Blauregen auch noch zurechtschneiden kann, obwohl der gerade noch mit dem Quarkstriezel beschäftigt ist. Live stopft sich den Rest in den Mund, steht sofort auf und sagt mit vollem Mund: Klar! Ich traue mich nicht, zu Marianne zu blicken, als wir zu zweit am Tisch sitzen, und nehme mir das 2. Hilda-Plätzchen. Marianne: Ida, das ist richtig, richtig gut. Und ich bestehe darauf, das irgendwann als Buch in der Hand zu halten. Ich traue mich kaum, zu ihr hochzublicken, sehe in ihren Augen, dass sie es ernst meint und endlich traue ich mich, die Frage zu stellen, die mich jede Minute killt. Bis wann müsste das Buch dann spätestens da sein? Du hast schon noch ein paar Jährchen, wenn ich mich anstrenge. Dann strengen wir uns beide an, okay? Sie nickt. Ich stehe auf, trete zu ihr. Sie steht auch auf. Ich umarme sie und sie umarmt mich. Ich umarme selten Menschen initiativ. In der Regel lasse ich mich umarmen. Tilda und Viktor räumen dieses Wochenende die Wohnung aus. Ich war zu schwach, flüstere ich, während wir uns umarmen. Marianne hält mich fest. Und dann wollte Live heute mit mir runterfahren, aber da ging's dir so schlecht. Mir geht es schon viel besser. Dann fahrt ihr morgen. Ich löse mich aus der Umarmung. Aber ich weiß gar nicht, ob Lives Angebot noch steht. Wir schauen beide aus dem Küchenfenster zu Live, der mit konzentriertem Blick den Blauregen schneidet. Ich bin mir sicher, dass das Angebot noch steht. Nach Kaffee und Kuchen und der Blauregen-Aktion schicke ich meinem Agenten schnell Marianne 1, damit die Sache mit dem Buch vorangeht. Danach spielen wir Elva raus. Und als Marianne das erste Mal blockiert, springt mein Herz einmal kurz vor Freude, auch wenn ich die bin, die sie blockiert. Die Hühnersuppe essen wir zu viert am Tisch. Marianne fragt Leif, ob er hier übernachtet. Leif sagt, wenn ich darf, er darf. Und danach gießen Leif und Knut den Garten, während Marianne und ich den Tisch abräumen. Ich kneife mir ganz fest in den Arm, als ich die Teller in die Spülmaschine einräume. Später liegen Leif und ich in dem schmalen Kinderbett. Ich bin richtig erschöpft von diesem Tag, der zum Glück besser aufhört, als er angefangen hat. Du darfst nicht so eine Angst haben, flüstert Leif. Ich habe keine Angst, lüge ich. Sie ist robuster, als du denkst. Ich weiß. Fahren wir morgen runter? Ja. In Leifs Armen schlafe ich wie ein Baby. Um 8 Uhr morgens fahren wir los. Im Kofferraum eine Kühltasche voller belegter Brötchen, die Marianne uns heute Morgen geschmiert hat. Ich habe kurz überlegt, den blauen Hartschalenkoffer mitzunehmen, weil ich nicht weiß, wie lange unser Trip dauert, aber das hätte sich zu sehr nach Abschied angefühlt. Also habe ich einfach nur meinen Laptop unterm Arm mitgenommen, weil daheim ja sowieso noch genug Klamotten sind, falls wir irgendwo übernachten. Ich weiß gar nicht, wo wir übernachten, ob wir übernachten, und wünschte, wir würden einfach durchmachen und nirgendwo übernachten. Aber Leif kann ja nicht ohne Schlaf 18 Stunden Auto fahren. Als wir über die Rügenbrücke fahren, habe ich das Gefühl, dass es kein Zurück mehr gibt und tippe auf die Adresse bei Google Maps, die noch als Zuhause gespeichert ist. Während der ersten Hälfte der Fahrt schweigen wir. Und das ist gut so. Ich schreibe, damit Marianne möglichst schnell Marianne 2 und dann möglichst schnell ein Buch in den Händen halten wird. Leif hört Musik und trommelt dabei mit den Fingern auf dem Lenkrad. Das Schweigen scheint ihm genauso recht zu sein wie mir. Wenn ich zu ihm rüberschaue, brennt das Geschwür in mir kurz ein bisschen weniger. Und einmal muss ich sogar lächeln, weil er da mit mir im Auto zu meinem alten Zuhause fährt und auf dem Lenkrad trommelt. Leif ist meine Droge, denke ich. Wenn er nicht mehr da ist, werde ich drogensüchtig, beschließe ich. Ab und zu streicht er mir über die Schulter, die Haare, die Wange oder den Oberschenkel, schaut mich an, nickt mir zu, versichert sich, dass alles gut ist. Ich nicke, obwohl gar nichts gut ist. Schweigen mit Leif ist schön. Und ich kann mir wenige schönere Dinge vorstellen, als 9 Stunden mit Leif irgendwo hinzufahren. Aber wir fahren zu meiner toten Mama. Und das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ich könnte die Zeit auch ein bisschen nutzen, um mehr über ihn zu erfahren. Aber so ist es mir lieber. Das Wichtigste wissen wir ja schon voneinander, schätze ich. Und wir haben ja noch Zeit, hoffe ich. Ausgerechnet mit so einem onkeligen Pp-Pinkelpause bricht Leif das Schweigen und fährt auf einen Rastplatz ab. Ich renne bei der Surways-Toilette durch das Kindertor, um nicht zu zahlen, und stoße mir dabei so dermaßen den Kopf, dass ich Sterne sehe und mich wundere, dass kein Blut fließt. Als ich immer noch benommen und mit pochendem Kopf aus der Raststätte trete, sehe ich Leif, wie er mit nach oben ausgestreckten Armen immer wieder seinen Oberkörper nach unten fallen lässt und hoffe kurz, dass wir den Trip aufgrund meiner Kopfverletzung nun abbrechen müssen. Leif sieht mich an. Leif, Rücken, muss so Übungen machen bei so langen Fahrten. Und so macht Leif mehrere Übungen, die so bescheuert und ausgedacht aussehen, dass ich mich frage, ob er die wirklich machen muss oder sich nur zu meiner Aufheiterung zum Affen macht. Als er mit seinen Hüften einen imaginären Hula-Hoop-Reifen zu schwingen beginnt, kann ich mich nicht mehr beherrschen. Ich, Depp. Eine Umarmung. Ein Kuss. Schweigend essen wir danach die Brötchen, obwohl mir schlecht ist. Als er zum Auto nickt, überlege ich, noch einmal schnell gegen das Kindertor zu rennen. Diesmal noch fester, mit Kopf voraus. Aber ich steige ein. Google Maps zeigt nur noch 4 Stunden an und ich klappe den Laptop zu, weil ich nicht mehr schreiben kann. Ich konzentriere mich auf meine Atmung und überlege, wie ich das ganze Unternehmen abbrechen könnte. Wollen wir nicht doch woanders hinfahren? Ich sehe die Schilder. Frankfurt, Soll doch ganz cool sein. Wollen wir nach Frankfurt? Können wir umdrehen? Mir ist schlecht. Ich muss mich übergeben. In mir tobt ein Sturm, ein Orkan, ein Tornado, der alle Fragen aufwirbelt, die ich immer im Boden zertrete, wenn sie auftauchen. Warum wollte sie sterben? Wie lange hatte sie den Plan zu sterben? 4, 7, 8. War sie auch mal glücklich? Lives Hand liegt auf meiner Schulter. Ich höre sein Ida fast nicht, weil der Tornado so laut ist. Live, alles gut? Ich sage nichts, weil Sprechen meine Atmung durcheinander bringen würde. Nicke. 4, 7, 8. Wie fühlt sich das an, wenn man spürt, dass man nie wieder aufwachen wird und es dann doch ein bisschen bereut? Ich kotze gleich. Das Auto hält, meine Tür geht auf. Lives Hand. Er zieht mich aus dem Auto und nimmt mich in den Arm. Hält mich fest. Ich hyperventiliere, als ich zu sprechen versuche. Ich kann das nicht, Live. Live streicht mir mit kreisenden Bewegungen über den Rücken, macht Sch, als ob ich ein brüllendes Baby wäre. Live, doch, du kannst das. Die kreisenden Bewegungen, das Festhalten. Der Tornado und mein Herz beruhigen sich ein wenig. Wenn er mich loslässt, sterbe ich, denke ich. Dann zerreißt mich der Tornado. Ich. Sie hatte den rot karierten Flanellpyjama an. Den haben Tilda und ich ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Den hatte sie noch nie getragen. Er kreist mir über den Rücken. Die Haare glänzend, frisch gewaschen. Die Wohnung aufgeräumt und sauber. Immer noch kreisende Bewegungen. Sie hatte vorher alles aufgeräumt und geputzt. Irgendwann löse ich mich aus der Umarmung, ohne zu sterben, und sage, weiter geht's. Schweigend sitzen wir wieder im Auto und ich schaue aus dem Fenster in den grauen Himmel. Kotzübel, Panik, Angst. Denke an Marianne, um mich zu beruhigen. Was sie wohl gerade macht? Hoffentlich liegt sie nicht auf dem Sofa oder im Bett. Hoffentlich sitzt sie, denke ich. Morgen oder spätestens übermorgen sehe ich sie wieder. Live? Der Roman, den du schreibst, ist der über dich? Ich? Nein. Ich frage mich, über wen oder was mein Roman ist und ob ich es live erzählen soll. Über eine Frau, die eigentlich ganz glücklich ist, die Literatur studiert und schreibt. Dann wird die Frau Mutter, bricht das Studium ab und dann geht's bergab. Sie wird von ihrem Mann verlassen und dann wird sie noch einmal Mutter. Deine Mutter? Nein. Ihre Geschichte kann ich leider nicht erzählen. Ich kenne sie gar nicht. Freibad, 478. Fröhlichstraße, 478. Live fährt auf einen der Parkplätze vor unserem Haus, auf denen ich nicht das Auto von Tilda und Viktor sehe. Live, hier? Ich nicke. Unsere Möbel stehen vor dem Haus. Mein Bett, Tildas Bett, Mamas Bett. Unsere 4 Stühle, unser wackeliger Esstisch. Mamas Schrank mit dem Riss. Ich zeige auf den Schrank. Ich habe mich dagegen geworfen wie eine Wrestlerin. Live nickt. Schritt für Schritt erkämpfe ich mir den Weg zur Haustür. Schlüssel, Flur, vor unserer Wohnungstür keine Matte mehr, auf der Welcome steht. Ich rufe vorsichtig. Hallo? Es hallt. Leere. Sie sind weg. Ich renne in mein Zimmer. Alles leer, die Wände noch immer pink und hellblau und mit ganz vielen kleinen Löchern von meinen Bildern, die dort hingen. Ich renne in Tildas Zimmer. Alles leer. Und dann renne ich in ihr Zimmer. Alles leer. Ich renne in die Küche, reiße alle Küchenschränke auf. Alles leer. Der Kühlschrank. Leer. Und aus. Ich rufe Tilda an. Ich? Wo seid ihr? Tilda, Ida, bist du doch runtergefahren? Wir sind schon fertig. Ida? Ida? Deine Bilder, Klamotten und Bücher haben wir alle mitgenommen. Ich lege auf und lege mich rücklings auf den Boden. Strecke Arme und Beine aus. Live setzt sich neben mich. Ich? Wir können gehen. Alles leer. Live? Wollen wir zum Friedhof? Ich schüttle den Kopf. Es riecht nach Herbst, obwohl es noch nicht Herbst ist. Und es weht eine schwache Brise. 3 Windstärken, schätze ich. Mindestens 17 Windstärken in mir, als wir durch das Tor gehen. Ich weiß noch nicht mal, wo ihr Grab ist. Und es fühlt sich so falsch an, dass wir bei den neuen Kreuzen den Namen meiner Mutter suchen müssen. Ich kann nicht anders, als immer das Alter der Toten auszurechnen, die auf den Holzkreuzen geschrieben stehen. 89, 91, 75, 54, 83, 84, 43. Andrea Schmidt. Fuck, 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 fuck. 4, 7, 8. Ich bleibe stehen. Vor dem Grab meiner Mutter bleibe ich stehen, wie man eben stehen bleibt vor dem Grab seiner Mutter. Keine Blume, keine Kerze, nur ein Kreuz und Erde und Asche unter der Erde. Mama. Mama ist tot. Mama, ich hab dich lieb, flüstere ich und wünsche mir so sehr, wie ich mir noch nie etwas in meinem Leben gewünscht habe, dass sie es hört. Ich will an irgendeinen schönen Moment denken. Aber ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich mich auf meine Atmung konzentrieren muss. Leif legt den Arm um mich und hält mich fest und der Tornado beruhigt sich. Am Ende des 2. Semesters kam ich nach der letzten Klausur nach Hause, da stand sie in dem Leoprintkleid in der Küche, schnitt Ananas in Scheiben und fragte mich, ob wir kleine Schirmchen haben. Sie war leicht angetrunken, aber nicht betrunken und bereitete offensichtlich gerade 2 Pina Colada vor. Sie hatte nicht nur Rum, Ananassaft, Kokosnusscreme, Sahne, sondern auch Cocktailkirschen und eine Ananas zum Verzieren gekauft. Und Eiswürfel eingefroren. Ich? Bekommst du Besuch? Mama? Du hattest deine letzte Klausur, oder? Sie hat dran gedacht, schoss es in mein Herz. Ich konnte mich nicht mal daran erinnern, es ihr erzählt zu haben. Wir sitzen auf dem Balkon und stoßen an. Mama, auf das Leben. Ich, auf das Leben. Wir lachen, weil wir auf das Leben anstoßen. Die Pina Colada viel zu stark, aber lecker. Magst du eigentlich Pina Colada? Frage ich live.
Ja.
Du auch? Ja, ich auch. Sie auch. Ich zeige zu dem Kreuz, auf dem Mamas Name zu lesen ist. Live und ich stehen vor dem Grab meiner Mutter, die tot ist, die ich vermisse und die ich lieb habe. Und ich frage mich, und jetzt? Ich, und jetzt? Live? Erstmal nach Hause, oder? Ich ziehe die Muschel, die ein bisschen kaputt ist, aber irgendwie besonders und schön aussieht, aus meiner Bauchtasche und lege sie auf das Grab von Andrea Schmidt. Live zieht ein rotes Schweizer Taschenmesser aus seiner Hosentasche und sägt ein kleines Stück von dem Kreuz ab. Ich frage nicht, ob das Grabschändung ist, weil ich das Grab auch am liebsten zerstören würde. Live? Dann müssen wir nicht so oft runterfahren. Gute Idee, denke ich, und stecke das kleine Holzstück in meine Bauchtasche, in der eben noch 2 Muscheln waren. Ich nicke ihm zu, er nimmt meine Hand, ich nehme seine Hand und gemeinsam verlassen wir den Friedhof. Live? Sollen wir deine Schwester auf dem Heimweg besuchen und dein Zeug abholen? Ich nicke. Ich? Und du musst mir auch noch die Piratenschlucht zeigen.
Maximiliane Hecke mit der letzten Folge aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei Dumont Audio. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist frei. Er hat sich vor einem US-Gericht im Zusammenhang mit Spionagevorwürfen in einem Anklagepunkt schuldig bekannt. Im Gegenzug verließ Assange das Gerichtsgebäude als freier Mann. Aus der Nachrichtenredaktion Johanna Honsberg.
Der 52-Jährige soll bereits im Flugzeug sitzen, auf dem Weg in sein Heimatland Australien. Zuvor hatte Assange vor dem US-Gericht auf den Marianeninseln ein Teilgeständnis abgelegt. Als Journalist habe er seine Quelle dazu ermutigt, ihn mit geheimen Informationen zu versorgen. Diese habe er dann veröffentlicht. Das US-Gericht hat ihn daraufhin zwar zu 5 Jahren Haft verurteilt, die hat er durch seine Zeit im britischen Gefängnis aber schon abgesessen. Der Deal mit dem US-Gericht lautet also, der WikiLeaks-Gründer ist freigesprochen.
Bundeskanzler Scholz gibt am Mittag im Bundestag eine Regierungserklärung zu den bevorstehenden Gipfeln von EU und NATO ab. An die Rede von Scholz schließt sich eine 1,5-stündige